Ja, liebe Geschwister, kennt ihr das merkwürdige Schauspiel der Natur, das mich schon als Kind, das Gewitter liebte, beeindruckte? Es ist schönes Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein. Und mitten in diese Szenerie donnert es, sozusagen aus heiterem Himmel heraus. Das ist gar nicht erschreckend oder bedrohlich, sondern zeigt uns die Unbestechlichkeit der Natur, der Schöpfung. So wie ich daran glaube, dass unser Herr uns zu Menschen führt, zu Begebenheiten, zu Gemeinden wie mich und euch hierher führt, so glaube ich fest daran, dass er uns auch zu Büchern führt, zu Liedern führt, vor allem aber zum Buch der Bücher und zu Bibelworten, die dafür sorgen sollen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern weitergehen und wachsen dürfen. Denn eines, so glaube ich, missfällt unserem Gott sehr: Stillstand, geistliches Stehenbleiben. So ging es mir mit dem Predigttext, zu dem ich vor Jahren schon einmal geführt worden bin. Er war wie ein guter Donner, der mich erreichte. Er beeindruckte mich zutiefst in seiner Klarheit, vor allem aber Ernsthaftigkeit. Und aus aktuellem Anlass, auch wegen der kranken Geschwister in unseren Reihen und meiner eigenen Darmerkrankung, die mir noch immer zu schaffen macht, dachte ich sofort an diesen Text, der mir damals wie heute wie eine Offenbarung erscheint. Wir finden diesen Text im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Wer mitlesen möchte, 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 10, und ich lese ihn in Übersetzung von Hans Bruns. Gewiss, wir haben diesen Schatz in tönernen, zerbrechlichen Gefäßen. Aber das hat auch einen guten Sinn. Es wird dadurch nur umso klarer, dass die überschwängliche Kraft von Gott herkommt und nicht aus uns selbst. Wir sind wohl in vielfacher Bedrängnis, aber wir werden doch nicht erdrückt. Wir wissen den Weg nicht immer, aber wir verlieren ihn doch nie. Wir werden wohl verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden wohl niedergeworfen, aber wir werden nicht überwunden. Wir tragen wohl alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib mit uns herum, aber nur, damit sich auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbare. Ich will beten. Herr und Meister, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag deiner Gnade. Ich bitte dich für diese Gemeinde, für die Menschen, die hier sind, die hier heute sitzen oder nicht hier sitzen können. Lass uns einander zum Segen werden und segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Ihr Lieben, es ist fast 4 Jahre her. Da gab es in der Gemeinde, in der ich in der Leitung war, eine sehr schwierige Phase. Der Gemeindeleiter war zurückgetreten. Nicht nur die Gemeindeleitung drohte zu scheitern, die ganze Gemeinde stand förmlich vor dem Zerbruch. Zu allem Überfluss waren viele Geschwister erkrankt, einige schwer. Zudem gab es einen weiteren Bruder in der Leitung, dessen Lebenssituation auf das Äußerste angespannt war. Man könnte auch sagen, dass sein Leben wie ein Kartenhaus zusammenfiel. Sein Ladengeschäft musste durch die weltweite Finanzkrise geschlossen werden. Es drohte nicht nur die Geschäfts-, auch die Privatinsolvenz. Dazu massive private Konflikte, auch gesundheitliche Probleme, die vornehmlich durch die Geschäftsaufgabe bedingt waren, zwangen ihn dazu, seinen Arzt aufzusuchen. Der Arzt fragte ihn im Gespräch, ob er suizidgefährdet sei. Möglicherweise kam diese Frage auch deshalb, da genau in den Tagen, in denen der Bruder aus der Gemeindeleitung den schweren Entschluss fassen musste, das kleine Unternehmen, das er ganz alleine aufgebaut und finanziert hatte, zu schließen, wie ein Lauffeuer die Meldung durch die Nachrichten ging, dass der Großindustrielle und Milliardär Merkle seinem Leben ein Ende gemacht hatte. Vielleicht erinnert euch daran. Wegen der Finanzkrise hatte sich der Ehemann und Vater von 4 Kindern vor einen Zug geworfen. Aber die Antwort, die der Bruder aus der Gemeindeleitung seinem Arzt geben konnte, war klar und eindeutig. Nein, keinesfalls war er selbstmordgefährdet. Der Bruder der Gemeindeleitung, der damals von seinem Arzt gefragt wurde, ob er selbstmordgefährdet sei, war ich selbst. Vielleicht ahntet ihr das schon. Das ist auch gar nicht dramatisch, denn ich war es einfach nicht. Zu keiner Sekunde. Ich spürte in jeder Phase dieser schwierigen Zeit meines Lebens, dass ich auf einem Felsen stehen durfte. Jeden Schritt dieser Unternehmung, die Finanzierung, die schier unmöglich erschien, die Führung, aber auch die Schließung, bin ich vom Anfang bis zum Ende mit meinem Herrn gegangen. Ich hatte 3 wunderbare, spannende Jahre erlebt. Mein Fotostudio und Atelier war mir eine Freude und ist es mir noch in der Rückschau. Sicher war ich, und nicht nur ich, traurig darüber, dass durch die Finanzkrise dem Ganzen ein Ende gesetzt wurde. Aber auch wenn ich noch weitere 7 Jahre finanziell dafür gerade stehen muss und jeden Monat zur Verantwortung gezogen werde, gehe ich noch weiter. Mir ist diese Zeit zum Segen geworden wie keine andere Zeit meines Lebens zuvor. Das klingt merkwürdig, nicht wahr? In genau dieser Zeit wurde mir auch eine ältere Schwester der Gemeinde sehr wichtig. Sie lebte seit 7 Jahren mit einer besonders schweren Krebserkrankung. Wie sie das aber trug und ertrug und immer wieder Zeugnis davon gab, das trieb mir oft die Tränen in die Augen. Nach einem erneuten Zeugnis vor der Gemeinde sprach ich sie an und sagte ihr, wie wichtig mir ihre Worte geworden waren. Da sagte sie zu mir, umringt von einigen Geschwistern aus der Gemeinde, die immer wieder Rat und Hilfe bei ihr suchten, Jörg, mir ist diese Krankheit seit ihrem Ausbruch vor 7 Jahren zum Segen geworden. Das klingt merkwürdig, nicht wahr? Wenngleich ich hier auch nicht missverstanden werden möchte. Und wir sollten auch vorsichtig sein, wenn wir Menschen, auch Geschwistern begegnen, die erkrankt, womöglich schwer erkrankt sind. Wir sollten uns hüten davor, gleich Ratschläge parat zu haben oder nur eitle Freude zu erwarten. Oft wird da an einen wunderbaren Vers aus dem Römerbrief gedacht, welcher der Lieblingsvers meiner Großmutter mütterlicherseits war. Wir wissen aber, ihr kennt ihn alle, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und auch wenn ich ganz sicher an dieses wunderbare Wort glaube und glauben will, so halte ich mich zunächst sehr zurück. Wir sollen weinen mit den Weinenden. Und oft bedeutet Krankheit oder Bedrängnis, welcher Art auch immer, zunächst einfach nur Leid. Zuhören, mitleiden, mitweinen sollte da das Erste sein. So wie jeder seinen ganz eigenen individuellen Zugang zum Glauben hat, so ist dies sicher auch bei Krankheit und Leid der Fall. Und auch wenn das kein frommes Wort ist, so halte ich Schweigen manchmal einfach für Gold. Geschwister, dieser Predigttext ist beileibe nicht nur etwas für die älteren oder alten Geschwister unter uns, denn wie viele junge, zerbrechliche Gefäße kennen wir bereits unter seinen Nachfolgern. Eine Nichte von mir übrigens, die Tochter meines Schwagers Peter, der hier vor einer Woche gepredigt und mich gesegnet hat, ist seit vielen Jahren an Leukämie erkrankt. Dass so ein junger Mensch, der gerade nach Abschluss einer umfangreichen Ausbildung so zurückgeworfen und angefochten wird, kann uns schwer zusetzen. Und was dies seit Jahren in unserer Familie macht, brauche ich euch nicht zu schildern. Und diese junge Frau ist gläubige Christin, wie ihr Onkel. Aber als ich immer wieder mit ihr sprach, mit ihr telefonierte, da hatte ich keine klugen, frommen oder weisen Worte. Erlaubt es mir bitte, dass ich einmal zu ihr sagte, dass ich es einfach nur scheiße finde, was da mit ihr geschieht. Und sie dankbar dafür war, dass da mal jemand ihr gegenüber das ausgesprochen hat und nicht immer nur ein gutes Wort für sie parat hatte. Also, wahrlich nicht nur ein Wort für die alten Geschwister, sondern für uns alle. Denn wir können sehr wohl spüren, dass dieses irdische Haus, dieses vergängliche Zelt abgebrochen wird, wie es wenige Verse nach unserem Predigtext für heute heißt und so wunderbar beschrieben wird. Damit ist unser Leib gemeint. Das irdische Haus, dieses vergängliche Zelt wird abgebrochen. Dieses Bild muss oder sollte uns nicht betrüben, sondern bedenken lassen, dass wir sterben müssen, wie es im Psalm 90 heißt. Aber dieses Sterben betrifft eben diese Gefäße, von denen der Apostel spricht. Vers 7. Gewiss, wir haben diesen Schatz in tönernen, zerbrechlichen Gefäßen. Und diese tönernen Gefäße sind unsere sterblichen Leiber mit ihren körperlichen und auch seelischen Gebrechlichkeiten. Diese Gefäße aber sind nicht nur tönern und zerbrechlich, sondern weit mehr als das. Es ist von tönernen Gefäßen die Rede, andere übersetzen irdene Gefäße, also aus Ton. Zu dieser und auch anderen Zeiten wurden wertvolle Schätze, zu denen auch Schriftrollen zählten, in solchen Tongefäßen aufbewahrt. In 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Geschwister, dies ermahnt uns in mehrfacher Hinsicht, diesen Tempel nicht zu entweihen, gut mit ihm umzugehen, ihn in jeder Hinsicht reinzuhalten. Aber noch einmal zurück zum Beginn unseres Textes. Gewiss, wir haben diesen Schatz in tönernen, zerbrechlichen Gefäßen. Paulus sieht sich selbst an und erkennt, dass er gebrechlich, ja, vielleicht sogar zerbrechlich ist. Der wichtige Kommentator Schlatter nennt Paulus sogar einen schwachen, zertretenen Mann. Hat Paulus gefragt, warum er erst von Christus direkt berufen, zum glühendsten Nachfolger gemacht wurde, um dann zertreten zu werden, krank, mit einem Pfahl im Fleisch, geprügelt, verfolgt, gesteinigt, gefoltert, niedergeworfen? Wozu das alles? Warum kann Gott einen solchen Menschen, einen solchen Gottesmann nicht gesund erhalten, ihm mehr Kraft schenken, körperlich und auch innerlich, als allen anderen und vor allem den Gottlosen? Stattdessen ist er krank, zertreten. Und Luther, der Zeit seines Lebens mit unzähligen Krankheiten geschlagen war? Oder Dietrich Bonhoeffer, frisch verlobt, durfte seine Braut irgendwann nicht einmal mehr sehen. Er war inhaftiert bis zu seinem Tode am Strang kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch Paul Gerhardt, bei allen unfassbaren Schicksalsschlägen, wer seine Vita kennt, weiß, was dieser Mann erleiden musste, predigte und schrieb von Geduld, Hoffnung und Gottvertrauen. Und der gute alte Luther darf zitiert werden mit dem Satz: Gott wird durch Krankheit oft mehr verherrlicht als durch die Gesundheit. Gott wird durch Krankheit oft mehr verherrlicht als durch die Gesundheit. Ist das nicht merkwürdig? Noch einmal und nun der ganze Vers 7 unseres Predigttextes. Gewiss, wir haben diesen Schatz in tönernen, zerbrechlichen Gefäßen. Aber das hat auch einen guten Sinn. Es wird dadurch nur umso klarer, dass die überschwängliche Kraft von Gott herkommt und nicht aus uns selbst. Möglicherweise fragen wir uns auch, warum es einigen Zeitgenossen, die sich nicht die Bohne um unseren Gott scheren, scheinbar besser geht. Wir haben unseren Glauben, aber geht es uns besser? Der evangelische Theologe Karl Barth prägte da ein Wort, das ich besonders schätze. Unser aller Hände sind und bleiben anschaulich leer. Und dann zitiert er einen in Vergessenheit geratenen Theologen namens Merezhkowski, dessen Worte in wunderbarer Art und Weise zum Ausdruck bringen, wo wir als Gemeinde in der Welt stehen. Wir sind wie Gräser auf dem äußersten Rande eines steilen Abhanges, auf einer Höhe, wo nichts mehr wächst. Dort unten in den Tälern reichen hohe Eichenbäume mit ihren Wurzeln bis tief hinein in die Erde. Wir aber sind die Schwachen, Kleinen, von der Erde aus kaum Sichtbaren. Wir stehen unbeschützt vor allen Winden und Stürmen, fast wurzellos, fast verwelkt. Dafür stehen wir früh morgens, wenn die Wipfel der Eichen noch dunkel sind, schon im Licht. Wir sehen das, was noch niemand sieht. Wir sind die Ersten, die die Sonne des großen Tages sehen. Wir sind die Ersten, die zu ihm sagen: Wahrlich, Herr, komme. Und nun stellt Paulus selbst uns seinen Trost vor Augen in Versen 8 und 9. Wir sind wohl in vielfacher Bedrängnis, aber wir werden doch nicht erdrückt. Wir wissen den Weg nicht immer, aber wir verlieren ihn doch nie. Wir werden wohl verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden wohl niedergeworfen, aber wir werden nicht überwunden. Ihr Lieben, ich habe die Bruns-Übersetzung auch deshalb gewählt, weil er Vers 8 ganz eigen übersetzt. Die von mir besonders geschätzte Neue Genfer Übersetzung übersetzt hier: Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Bruns hingegen übersetzt: Wir wissen den Weg nicht immer, aber wir verlieren ihn doch nie. Wir wissen den Weg nicht immer, aber wir verlieren ihn noch nie. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Diesen unerschütterlichen Glauben wünsche ich mir, dir und dieser Gemeinde. Wenn wir den Weg, den er für uns vorgesehen hat, auch nicht immer wissen, so wollen wir ihn nie verlieren. Der Kompass zeigt immer ins Licht. Lasst uns nicht wanken oder schlingern. Wissen wir den Weg auch nicht, so lasst uns weiterziehen, direkt in sein Licht hinein. Auch wenn wir, wie in Vers 9 beschrieben, niedergeworfen werden. Und das ist wörtlich gemeint, denn im Griechischen ist da von Ringkampf die Rede, den die Griechen schon damals hervorragend beherrschten. Halten wir uns das einmal vor Augen. Wir werden wohl niedergeworfen wie im Ringkampf, aber wir werden nicht überwunden. Wir müssen also noch weiter hinunter, wie mir scheinen will. Und wir sollen stark sein in unserer Schwachheit. So bin ich auch sehr froh über die Jahreslosung für das Jahr, in dem wir sein dürfen. So lasst uns mutig in unsere Schwachheit gehen, denn es muss so sein. Gott hat seine Kraft in der Schwachheit des Gekreuzigten offenbart, bemerkt die Stuttgarter Erklärungsbibel. Und einer der einflussreichsten Baptistenprediger Großbritanniens, Oswald Chambers, schreibt: Das Fundament, auf dem das Königreich Jesu Christi aufgebaut ist, ist die Armut, nicht der Besitz. Nicht unsere Entscheidung für Jesus Christus, sondern unser Gefühl der vollkommenen Nichtigkeit. Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Darauf sagt Jesus: Selig bist du. Dies ist der Eintritt ins Reich Gottes. Und es dauert lange, bis wir glauben, dass wir arm sind. Nur die Erkenntnis unserer eigenen Armut führt uns bis an jene Grenze, wo Jesus Christus zu wirken anfängt. Wir werden wohl niedergeworfen, aber wir werden nicht überwunden. Lasst uns daran festhalten. Wir werden nicht überwunden, denn wir wissen, was unser Herr Jesus dazu zu sagen hat. Ich habe die Welt überwunden, sagt er. Schwestern und Brüder, dass es das bei Paulus noch nicht gewesen sein kann, das können wir ahnen. Und wir kommen zum letzten, dem Vers 10 unseres Predigttextes. Wir tragen wohl alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib mit uns herum, aber nur, damit sich auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbare. Menge übersetzt hier sogar: Alle Zeit tragen wir das Sterben oder Todesleiden Jesu an unserem Leib mit uns herum. Und da schließt sich der Kreis dieser wunderbaren Textpassage im 2. Korintherbrief des Apostel. Und man könnte unerlaubterweise sogar diesen ersten Teil des letzten Verses mit dem Ende des ersten Verses verbinden, sodass wir dieses Sterben Jesu an unseren Leibern mit uns herumtragen, hat auch einen guten Grund. Und es wird dadurch nur umso klarer, dass die überschwängliche Kraft von Gott herkommt und nicht aus uns selbst. Wenn wir, liebe Geschwister, unsere Schmerzen, unser Sterben an unseren Leibern, aber auch die seelische Gebrechlichkeit in Geduld und Sanftmut tragen, ohne zu hadern, dann werden wir ein Zeugnis sein, dem sich niemand entziehen kann. Vielleicht werden wir aber zu allem Überfluss sogar wegen unseres Glaubens abgewiesen, abgelehnt und dabei vielleicht sogar voller Freude sein? Dabei dachte ich an eine ganz erstaunliche Stelle in der Apostelgeschichte, und mit dieser schließt sich auch der Kreis dieser Predigt. Da steht etwas sehr Merkwürdiges. Paulus und Barnabas wurden aus der Stadt und aus dem Gebiet vertrieben, obwohl oder wohl gerade, weil viele durch ihre Predigt zum Glauben gekommen waren. Das missfiel den Juden. Sie schüttelten, Paulus und Barnabas, wie Jesus es ihnen geboten hatte, den Staub von ihren Füßen ab und begaben sich nach Ikonium, so heißt es da. Und jetzt kommt's. Der letzte Vers des 13. Kapitels lautet: Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Sie wurden vertrieben, verfolgt, zuweilen sogar gefoltert oder gar gesteinigt. Sie wurden eingesperrt. Und immer wieder dürfen wir ahnen und sogar sehen, sie waren voller Freude und mit Heiligem Geist erfüllt. Wir müssen einiges erleiden, vielleicht in kommender Zeit mehr denn je. Wir sind stark in unserer Schwachheit, weil er, Christus, unsere Stärke ist. Das tönerne Gefäß, das vor euch steht, ist mittlerweile 50 Jahre alt und wird noch weitere Risse bekommen. Wir alle werden das. Aber, liebe Geschwister, wir tragen einen Schatz in unseren rissigen, spröden und gebrechlichen Gefäßen. Welche Gnade! Wir sind es, die diesen Schatz, diesen einmaligen und wertvollsten Schatz aller Schätze in uns beherbergen dürfen. Und diese Gefäße müssen so zerbrechlich sein, damit nicht wir im Vordergrund stehen, damit nicht wir gut dastehen, sondern nur und ausschließlich der Auferstandene. Der Auferstandene deshalb, weil wir durch das Sterben Jesu, das wir alle Zeit an uns tragen, auch jene sind, an denen sich das Leben Jesu, die Auferstehung und somit das Leben offenbaren wird. Amen.